Ja, wir starten heute in eine neue Serie hinein, gesunde Theologie. Und ich weiß nicht, ob dich das Wort Theologie so umschwärmt und du gleich abgeholt bist und sagst, wow, so gut. Aber ich glaube, es ist entscheidend und darum wollen wir uns zu verschiedenen Themen auseinandersetzen in dieser Serie, dass wir uns mit Theologie befassen und was das Wort Gottes sagt. Und so vieles hörst du in dieser Zeit, was geschehen soll oder was noch gut ist oder nicht gut ist oder das ist veraltet, das kann man nicht mehr sagen. Und darum glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns als Christen damit auseinandersetzen und überlegen, ja, was glauben wir denn eigentlich und woher kommt unsere Überzeugung? Und vielleicht hast du eines dieses folgenden Sätze schon mal gedacht oder dann vielleicht schon mal gehört in deinem Freundeskreis. Zum Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott... Kennst du diesen Satz in deinem Leben oder in deinem Umfeld? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein liebender Gott Menschen in die Hölle schickt. Kennst du das? Alles Versöhnung, am Schluss werden alle gerettet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein liebender Gott das. Oder etwas weiter ist, wenn Gott wüsste, dann wollte er bestimmt nicht. Wenn Gott wüsste, wie mein Schmerz kennen würde, dann wollte er bestimmt nicht, dass ich vergebe. Wenn er wüsste, wie sehr das mich das verletzt hat, dann würde er nicht von mir wünschen, dass ich vergebe. Oder ein weiterer Vers. Ich kann nicht glauben, dass ein liebender Gott, zum Beispiel, ein Problem mit freier Liebe hat. Liebe anders sehen kann, als ich Liebe definieren möchte. Da wird es schon heiß, oder? Ich kann mir nicht vorstellen. Oder mein Gott würde nie... das und das und das. Oder für mich ist es so und so. Vielleicht kommen dir diese Sätze bekannt vor. Oder du hast sie schon gehört. Aber diese Sätze gehen aus von deinem Denken. Von das, was zwischen deinen Ohren eingeklemmt ist. Also diese Sätze sind geprägt von dem, was zwischen deinen Ohren Platz hat. Und für alle, die hochintelligent sind, das tut mir leid, aber es hat nicht so viel in deinem Kopf Platz. Gott sieht mehr und Gott denkt weiter und Gott denkt größer. Aber solche Sätze sind geprägt von deinem Hirn und sind limitiert. Und die Frage ist, was prägt dein Denken? Was prägt dein Denken? Ich glaube, wir sind eine Gesellschaft, die medial vollgefressen ist und geistlich ausgehungert. Wir pfeifen uns so viel rein und ich ziehe mich mit ins Boot. Oder? Das Smartphone hat geschafft, dass Frauen jahrelang dafür gekämpft haben. Endlich sitzen Männer auf dem WC. Ja. Alle Frauen immer, setzt euch hin, setzt euch hin, setzt euch hin. Da kam das Smartphone, alle Männer sitzen. Und nicht mehr kurz, sondern lang. Ich wage mal zu behaupten, dass die wenigsten die Bibel lesen, sondern wir ziehen uns irgendetwas rein. Und was du reinpfeifst in dich, da kannst du schauen, Smartphone, ah ja. Und wir haben immer das Gefühl, es prägt uns nicht, aber es prägt dich. Was du anschaust, das prägt dich. Du kannst es nicht einfach anschauen und sagen, ja, das macht mir nichts. Das wäre so, wie wenn wir aufs Klo gehen würden und einfach nonstop M&Ms fressen würden. Jeder von uns würde sagen, es ist dumm, aber hier machen wir es. Das ist kein Angriff. Aber wir müssen uns bewusst sein, es ist nicht gesund. Wir sind gerufen als Gesellschaft, dort andere Wege einzuschlagen. Ich sehe jeden Morgen ein Kind, wir vermuten, es sind noch nicht mal 10, das mit dem Smartphone zur Schule läuft. Kinder, die auf dem Spielplatz sind und ihr Smartphone da haben und fokussiert sind auf das. Liebe Eltern, übernehmt Verantwortung. Ja, es ist nicht einfach. Und das Problem ist, es fängt bei dir an. Die Herausforderung. Aber wir müssen uns bewusst sein, was wir konsumieren, das prägt unser Denken und unser Handeln. Und wir projizieren es dann so schnell auf etwas anderes. Wir sind medial vollgefressen und geistlich ausgehungert. Ich möchte hier eine Bibelstelle vorlesen, Matthäus 7, 15 bis 23 heißt es folgend. Hütet euch aber vor falschen Propheten. Wusstest du, dass es falsche Propheten gibt? die in Schafskleider zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Wer den Willen des Vaters tut, wird in das Himmelreich eingehen. Also ich glaube, wir sind heutzutage geprägt davon, dass wir uns über Titel definieren. Dass wir uns darüber definieren, ja, was hat der für eine Ausbildung? Und dann schauen wir YouTube und dann schauen wir uns irgendetwas an. Irgendetwas. Und da steht dann Doktor, Professor, Theologie und wir denken, das ist alles gut. Die Bibel spricht davon, als es YouTube noch nicht gab, sprach sie davon, es gibt falschen Propheten. Sind wir uns dessen bewusst? Sind wir uns dessen bewusst, dass wir Dinge anhören können, die nicht dem entsprechen, was uns in die Freiheit führt? Jesus hat gesagt, wer meinem Wort folgt, der wird Freiheit erleben. Jemand da, der Freiheit wünscht in seinem Leben? In 2. Korinther 11, 4 geht es weiter. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündet, das ist krass, einen anderen Jesus, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das Gute ertragen. Wusstest du, dass es einen anderen Jesus gibt? Wusstest du, dass man von Jesus sprechen kann, aber nicht von dem Jesus spricht, wo die Bibel davon spricht? Glaub mir, wir tappen so schnell rein. Ich habe vor kurzem einen Vortrag angehört und da hat er auch Doktor, Professor, ganz intellektuell, kannst du ihm zuhören, da hat er gesagt, ja, es ging um Sex vor der Ehe, ein Riesenthema, ich weiß auch nicht warum. Doch, ich weiß warum, aber das ist jetzt nicht Thema. Und dann hat er gesagt, in der Antike, zu der Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, gab es keine Single. Und ich habe das so gehört und dachte, hä, das ist mal ein gutes Argument, oder? Für all die Jungen, die nicht warten können bis zur Ehe, so, das macht noch Sinn, oder? Und dann haben wir das besprochen unter Pastoren und dann haben sie gesagt, also ich kenne einen. Kennt ihr einen? Also Jesus war Single. Aber ich habe mir das angehört und ich bin selber reingetappt und habe gedacht, ja, der ist ja Professor, der hat ja das studiert, der hat ja das, wow, super. Und so schnell glauben wir etwas oder nehmen es einfach zu uns und denken, ja, das klang noch gut, oder? Wir müssen vorsichtig sein und bereit sein zu unterscheiden. Es gibt verschiedene Geister, du kannst das nachlesen in 1. Johannes 4, dort sind verschiedene Geister beschrieben. Du kannst nicht nur den Heiligen Geist haben, du kannst auch anderen Geister haben. Und ich habe manchmal das Gefühl, es wird alles noch wirrer, nicht? Bei mir, ich denke, wie crazy soll es noch werden? Also wie abgespaced soll es noch werden in dieser Welt? Vor Corona habe ich schon gedacht, crazy, yeah, dann kommt Corona und dann dachtest du, das schlimmer wird es nimmer. Und jetzt sind wir nach Corona und es wird noch verrückter, oder? Also vielleicht bei dir nicht, dann sag mir, wo du wohnst und was du konsumierst. Aber es wird so crazy, oder? Und warum? Es steht in Matthäus 28, 20, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus sagt, ich bin bei euch bis an das Weltende. Die Welt geht zugrunde. Die Welt geht zugrunde. Aber die gute Botschaft ist, Jesus hat die Welt überwunden. Und er lädt dich ein, in das einzusteigen. Ich habe dir eine Folie mitgebracht, eine Grafik. Du kannst sie mal bringen. Das ist die Welt und die endet mal. Die geht zugrunde. Es ist gut, dass wir was für den Klimaschutz machen und, und. Aber zu glauben, dass wir die Welt noch retten können, ist absurd und Zeitverschwendung. Sorry, aber es ist einfach klar. Ich bin auch dafür, dass wir Sorge tragen zu unserer Umwelt, aber retten können wir sie nicht. Sonst hätte Jesus nicht kommen müssen. Die ganze Schöpfung stöhnt, sagt die Bibel. Römer 1 kannst du nachlesen. Und du und ich, wenn wir ein Leben mit Jesus starten, sind wir hineinversetzt worden in das Reich Gottes. Darum hast du diese Linie da und dann bist du im Reich Gottes. Und jetzt spreche ich von deinen alltäglichen Herausforderungen. Du bist im Reich Gottes und du bist zugleich in dieser Welt. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, aber in dieser Welt. Kolosser 1, 13 beschreibt das. Und das ist die Herausforderung. Und Jesus sagt, er ist bis ans Ende der Welt bei uns. Ist das nicht wunderbar? Das ist eine gute Botschaft. Er ist da. Er ist da. Ich möchte mit dir ein Gleichnis lesen, warum wird es immer verrückter. Matthäus 13, 24 bis 30. Er legte ihnen ein Gleichnis, von Jesus die Rede, vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker sät. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Halme wuchsen und Frucht brachen, da fanden sie auch das Unkraut. Da traten die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du also, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach: Nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausreißt, wenn ihr das Unkraut ausseid. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündeln, damit man es verbrennen, aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Ein Gleichnis, das spricht von unserer Zeit. Es gibt Dinge, die sind wie Unkraut. Und ich habe dir eine nächste Grafik mitgebracht. Da wurden Weizen gesät. Etwas Gutes wurde gesät. Und dann schlief er und es kam Unkraut rein. Und jetzt wächst beides zusammen. Und das ist für mich ein Bild in dieser Zeit, wo wir drin sind. Dinge, die vor Jahren gesät wurden, wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Wachsen und wachsen. Und es geht immer weiter und sie wachsen zugleich. Du kannst den nächsten Slide bringen. Und es wird immer größer, beides zusammen. Und es sind Dinge, die wir vor Jahren gesät haben, die wir vor Jahren zugelassen haben. Und die wir heute, sind einfach da. Und es wird der Zeitpunkt kommen, wenn die Ernte reif ist, wenn Jesus wiederkommt, dass er trennen wird, sagt diese Bibelstelle. Das spricht mich an. Weil wir müssen anhand vom Wort Gottes jetzt unterscheiden können, was ist gute Saat? Was ist gute Saat? Von was willst du leben? Wir müssen unterscheiden, wir leben nicht in einer Welt, wo wir sagen können, ja, das ist schon alles gut, irgendwie. Und alles okay. Nein, wir müssen unterscheiden können anhand vom Wort von Gott. Lies die Bibel. Lies die Bibel. Wenn es der einzige Moment ist, wo du das Wort Gottes hörst, wenn du am Sonntagmorgen in die Kirche kommst oder online zuschaust, ist es zu wenig. Hebräer 4, 12 heißt es: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wenn du die Bibel liest, dann solltest du Anstoß nehmen daran, glaube ich. Weil es trennt deine Seele und dein Geist. Es bringt Wahrheit hinein. Die Bibel bringt Wahrheit hinein in dein Leben. Sie offenbart dir, wo du auf Umwegen bist. Wie oft lesen wir die Bibel? Ich meine nicht einfach diese Bibelstellen, die dir gut tun und die du überall ranklatschst und deine Situation gerade unterstützen. Mach das unbedingt. Aber vielleicht auch mal Dinge lesen, die schmerzhaft sind oder die dich herausfordern. 2. Korinther 11, 3 steht Folgendes. Paulus schreibt das. Er schreibt, ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Von welcher Eva? Nicht von unserer Eva ist die Rede, auch nicht von deiner Nachbarin, sondern es ist von der ersten Frau die Rede. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt. Und genauso könnte auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren geht. Sagt die Bibel. Also es könnte dir und mir gleich gehen wie Eva. Finde ich krass. Vielleicht sagst du, ja, Obst ist nicht so mein Ding. Ich bin eher der Griller. Es geht nicht ums Essen. Es geht darum, was dahinter steckt, was passiert ist. Und wir lesen 1. Mose 3, 1 bis 5. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hat, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baums mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Eva wurde langsam verführt. Sie wurde schrittweise, wurde sie geprüft. Es war nicht einfach so tag, bumm, sondern sie wurde schrittweise daran getastet. Ein erstes Frage, die die Schlange Eva stellte, war: Hat Gott wirklich gesagt? Kommt dir das bekannt vor? Wirklich von der Hölle? Hat es Gott wirklich gesagt? Plötzlich sind wir drin, dass wir wieder von unserem Denken ausgehen und sagen: Oh, nee, das hat er nicht gesagt. Oder kannst du Gottes Charakter wirklich vertrauen? Kannst du in deiner Herausforderung, wo du gerade drin stehst, Gott wirklich vertrauen? So richtig? Thema Sorgen? Gott sagt, wir sollen all unsere Sorgen auf ihn werfen. Ja. Das ist ein schöner Vers, den kannst du irgendwie zur Konfirmation oder sonst an den Spiegel schreiben. So. Aber machen, ja, das ist ein wenig schwierig, oder? So ein wenig Sorgen machen ist doch noch entspannt. So. Nur ein klein wenig. Ja, was sagt jetzt die Bibel? Können wir wirklich alle unsere Sorgen auf ihn werfen und ihm vertrauen? Dann kommst du, wirst sein wie Gott. Gut und Böse unterscheiden. Wie oft stehen wir in Entscheidungen, in Meinungen auf dem, was wir glauben und nicht auf dem, was das Wort Gottes sagt? Ich möchte mit dir etwas zeichnen. Ich packe meine Zeichnungskünste aus. Könnt ihr es erkennen? Ein Hase. Ein Hase, nahe dran, der gleiche Lebensraum. Es ist der Baum der Erkenntnis, so wie er im Paradies aussah. Real? Nein, natürlich nicht. Von diesem Baum geht aus, dass wir Gut und Böse unterscheiden können. Eva hat von dieser Frucht davon gegessen, und seitdem sind wir sündig. Vielleicht sagst du, ja, ich bin ein guter Mensch, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Das Problem ist, dass du in einer Linie lebst, wo alles sündhaft ist, was aus uns heraus entsteht. Es geht nicht um deine Taten per se. Du bist einfach sündhaft, weil Eva gesündigt hat und wir alle von ihr abstammen. Und seit dem Zeitpunkt können wir Böse und Gut unterscheiden. Aber hast du gewusst, dass es nie nie Gottes Absicht war für unser Leben, dass wir Gut und Böse unterscheiden können. Es war nie Gottes Absicht, dass du Gut und Böse unterscheiden kannst. Du bist designed dazu, Gut und Böse nicht zu erkennen. Das ist krass, oder? Wie oft leiden wir in unserem Alltag, weil wir das Gefühl haben, wir müssen es gut machen? Wie oft stehen wir unter Druck, weil wir das Gefühl haben, es reicht nicht, was wir machen? Wie oft ist unsere Identität von dem abhängig, dass wir glauben, es genügt nicht? Und es ist so weit gegangen, dass ich glaube, der Baum der Erkenntnis ist in unserer Kirche normal geworden. Weil wie schnell sind wir drin, dass wir sagen, das ist gut und das ist böse? Wie schnell sind wir am Richten? Und es war nie die Idee von Gott, dass du und ich darüber entscheiden, was gut ist und was böse ist. Aber so oft wandeln wir in dem hin, auch als Kirche, dass wir sagen, das ist nicht gut, das ist böse, das ist schlecht. Und ich glaube, es ist sogar eine Kultur, die wir kultiviert haben und die wir tolerieren. Wir müssen zurückkommen, dass wir Gott erkennen und nicht mehr gut und böse. Dass wir in unserer Mitte Gott erkennen und weil wir Gott erkennen, leben wir nach seinem Willen. Wenn du Dinge in deinem Leben hast, wo die Bibel davon spricht, es ist nicht gut, dann bekenn es. Dann komm in die Kirche, bekenn es irgendjemand, tu Buße und kehr um. Und versuche nicht, ein gutes Leben zu führen. Du bist kläglich daran gescheitert. Kläglich. Du bist kläglich daran gescheitert. Darum brauchen wir einen Retter. Aber so oft schauen wir mit der Brille und sagen, das ist dir gar nicht gut. So oft haben wir einen religiösen Spirit, wo wir sagen, das geht gar nicht. Wie tolerant sind wir in der Kirche, wenn Menschen kommen mit Herausforderungen, mit Situationen, wo sie drinstecken und wo wir sagen, ja, nee, so kannst du nicht leben. Ich mache es ganz praktisch für euch. Das wäre, wenn heute Morgen jemand käme und dir seine Pornografiesucht bekennen würde. Was wäre dein erster Gedanke? Ganz ehrlich, du musst jetzt nichts sagen, aber sei ehrlich mit dir. Oder liebe Frauen, was wäre, wenn jemand käme und würde bekennen und sagt, ich denke immer, ein anderer Mann wäre besser für mich gewesen. Wie würden wir handeln? Würden wir von diesem Baum leben und sagen, oh, ja, so darfst du nicht denken. Was ans Licht kommt, verliert seine Macht. Wenn du heute Morgen geknechtet bist, bring's ans Licht. Bring's ans Licht, es verliert seine Macht. Und wir dürfen lernen, dass wir nicht verurteilend sind, weil jeder von uns hat Sünde im Leben. Jeder. Jeder. Und wir dürfen dahin kommen, dass wir sagen, wir tun freudig Buße. Und wir urteilen nicht mehr über Gut und Böse und sagen, da hat schon noch ein Reisli vor sich. Haben wir alle. Jesus selber sagt, ich bin der Weg. Lass uns Leute sein, die nicht von diesem Baum ernten und danach handeln und leben. Schau, wenn wir anfangen, dass wir Dinge abschwächen, die im Wort Gottes drin sind, wie es bei Eva, ja, vielleicht hat er ja gleich nicht gesagt. Ja, vielleicht hat er es gleich nicht so gemeint. Ja, Gott meint es doch nicht gut mit uns. Dann kommen wir in einen Prozess hinein, der uns wehrlos macht. Die Bibel spricht davon in Epheser 6, dass wir in einem geistlichen Kampf sind. Und für alle Männer, die immer sagen, die Bibel und Kirche und Glaube ist mehr was für Frauen, es geht um Krieg in der Bibel. Epheser 6 steht, dass wir in einem Kampf hin sind. Und dieser Kampf tobt. Da kannst du nicht gut bürgerlich sagen, da machen wir nicht mit. Das ist allen egal. Du bist ein Teil davon. Und es zehrt an dir tagtäglich, weil wir in einer gefallenen Welt sind. Und die Bibel spricht davon, dass wir eine Waffenrüstung haben. Und du bist ein Krieger, eine Kriegerin. Ich habe eine Frage. Wenn du gegen jemanden antreten würdest und du hättest zwei Joker, so wie beim Gamen, oder? Und du könntest sagen, zwei Dinge musst du loslassen. Die Bibel spricht davon, wir haben einen Helm, einen Gürtel, Schuhe der Bereitschaft, Schild des Glaubens und ein Schwert. Das Wort Gottes. Was würdest du ihm wegnehmen? Die Sandalen sehr wahrscheinlich nicht. Die Schuhe der Bereitschaft, ja gut. Also so eine Barfuß über das Feld hüpft, oder? Oder den Helm, ja. Ohne das könntest du auch noch. Aber wenn du das Schild und das Schwert niederlegst, dann bist du nur noch Kanonenfutter. Da hast du keine Verteidigung mehr. Und die Bibel spricht davon, dass die Bibel unser Schwert ist. Die Bibel ist unser Schwert. Wir müssen ein scharfes Schwert haben. Wir müssen ein klares Schwert haben. Und der Teufel kommt nicht und sagt, gib mal her. Und niemand von uns würde sagen, ja hier, kannst du haben, brauche ich nicht mehr, lebe nicht mehr danach. Wenn du Christ bist und Jesus liebst, dann liebst du automatisch die Bibel. Weil es ist sein Wort. Er ist das Wort. Aber weißt du, was der Teufel macht? Er kommt nicht so offensichtlich. Ist dir das schon mal aufgefallen? Er kommt nicht so offensichtlich. Er hat sich bei mir auch noch selten angemeldet. Sondern auf einmal ist er da. Und vielleicht liest du die Bibel und du stößt dich so an Bibelstellen, an Dingen in deinem Leben, so wie an eine Schwertspitze. Ja, die Hölle. Ja, das kann man nicht so. Gott ist ja Liebe, also dann gibt es keine Hölle mehr, oder? Oder das mit der Sexualität vor der Ehe. Uff. Ja, also weißt du, das müssen wir in den Kontext setzen. Das müssen wir schon anders ansehen. Und weißt du, was beginnt? Du knickst einfach ein wenig von der Spitze ab. Mit jeder Bibelstelle, wo du sagst, ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also, ja, da sind wir ja intellektuell weiter, oder? Das können wir mittlerweile, nach 2000 Jahren sind wir endlich so weit, dass wir die Bibel korrekt in den Kontext stellen können. Dass unsere Vorfahren waren da noch nicht so weit. Und mit jedem Ding bricht eine Spitze ab. Auch vom Schild. Es geht ein Ecken verloren. Stück für Stück. Es ist ein Prozess. Und am Schluss stehst du in deinem Leben da, mit deinem Lego-Schwert, deinem Lego-Schild. Du sagst, ich bin ready für meine nächste Herausforderung. Ich bin so geladen. Ich habe noch 3 Bibelverse parat für meinen Kampf in meinem Leben. Wir schmunzeln jetzt darüber. Aber was mir auffällt, ist oft, wenn das Wort Gottes in eine theologische Schublade gesteckt wird, dass es nur noch um Wissen geht, dann endet das dabei. Wir haben vorhin gehört, du kannst an den Früchten erkennen, wie scharf ein Schwert ist von jemandem. Du kannst es erkennen, wie groß das Schwert ist. Und darum liebe ich Kirche. Du kannst am Sonntagmorgen hier hinkommen und du siehst, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Weißt du, ein theologischer Vortrag mit Kontext und allem, das kannst du noch schnell mal hinpinseln. Also nichts gegen, es braucht Theologen. Aber manchmal treiben wir es auf die Spitze. Aber was ist denn die Frucht im Leben? Schau dir mal die Ehe an von dieser super Theologen auf YouTube und sonst was, was alles. Wie sind ihre Ehen? Wie gehen sie mit ihren Ehefrauen um? Wie gehen sie mit ihren Kindern um? Schnurren kann auch jeder schnell mal. Aber was steckt dahinter? Was steckt dahinter? Und wir laufen dann Leute nach, wo wir keine Ahnung haben. Sind vielleicht die Ersten, die an der Ampel hupen? Ja. 1. Korinther 13, Liebe ist nicht reizbar. Nee, fahr mal da! Hey, ich wünsche mir ein authentisches Leben. Du kannst bei uns zu Hause durchfahren, du kannst auch mal einen Stuhl nehmen und dich hinsetzen. Das sind immer alles Freude, Friede, Eierkuchen. da rebelt es, da kracht es, da werde ich manchmal laut. Ja, es ist mein Leben. Und ich bin daran, mit Jesus in ein Bild hineinzuwachsen, was er für mich bereit hat. Und ich muss nicht mehr sein, als ich bin. Ich bin fehlerhaft, ja. Darum tue ich Buße, darum bitte ich Gott um Vergebung. Und wir müssen wieder anfangen, die Bibel zu lesen, du persönlich. Und vielleicht weißt du nicht wie, vielleicht bist du herausgefordert, vielleicht sagst du, ich bekomme es einfach nicht auf die Reihe oder ich weiß nicht, wo anfangen. Dann hol dir Hilfe, es gibt so viele Hilfen. Das ICF München hat zwei Bücher hinausgebracht, das Bible Journaling, Neues Testament und Altes Testament, weil die Bibel besteht aus beidem. Aus Altem und Neuem Testament. Dann kannst du es nehmen und dich mit dem Wort Gottes vertiefen, damit dein Schwert wieder messerscharf wird. Ich möchte dir kurz einen Clip anschauen. Ich habe dir mal mitgebracht, das ist unser Wissen. So groß ist dein Wissen. So, habt ihr Platz? Dann kommt das Wissen der Menschheit. Ja, super, oder? Jetzt haben wir KI entdeckt. Und jetzt können wir mal die Bibel einfach reinwerfen und dann wird sie übersetzt und dann bekommen wir dann die Bibel für das 20. für unsere Zeit, oder? KI, so. Jetzt musst du schauen, jetzt kommt noch Gottes Allwissenheit hinzu. Dein Wissen sollte nicht der Maßstab sein in deinem Leben. Sondern was Gott definiert hat, was Gott gesagt hat, das gilt. Ich möchte mit dir einen kurzen Arroganztest machen. Wenn du magst, kannst du mitmachen. Vielleicht merkst du, hey, das spricht mich an. Das ist persönlich für dich, das musst du nicht über deinem Nachbar denken und sagen, ja, das habe ich schon mal gesehen bei ihm. So. Ist mir auch schon aufgefallen. Habe ich auch schon gedacht. Dein Leben. Arroganztest Nummer 1. Zeigen mir meine Gefühle, was die Wahrheit ist. Schon mal gedacht? Ich habe dir einen Slide mitgebracht. Fühlt sich gut an? Es muss richtig sein. Kennst du das? Das fühlt sich so gut an. Das muss wohl richtig sein. Gefühle sind veränderbar. Ich bin froh darüber, dass Gefühle veränderbar wären. Sind. Also sonst würde ich immer noch fühlen wie ein zweijähriges Kind? Das wäre dumm, oder? Nicht, dass ein zweijähriges Kind dumm ist, aber es hat andere Gefühle und wenig limitierte Gefühle. Fühlt sich gerade nicht gut an, es muss falsch sein. Heute Morgen fühlt es sich nicht gut an, in die Kirche zu gehen. Das muss wohl falsch sein. Heute fühlt es sich richtig komisch an, um Vergebung zu bitten. Das muss wohl falsch sein. Da ist der Zeitpunkt noch nicht gekommen. Gott entscheidet über den richtigen Zeitpunkt. Also wenn wir unsere Gefühle bestimmen lassen, was richtig und falsch ist, dann sind wir auf Abwägen. Arroganztest Nummer 2. Gott darf andere Charaktereigenschaften und Meinungen haben, als das, was ich gut finde. Darf Gott andere Charaktereigenschaften haben, als du gut findest? Darf Gott ein richtiger Gott sein für dich? Ein Zitat von Augustinus von Hippo: Wenn du vom Evangelium nur das glaubst, was dir gefällt, und ablehnst, was dir nicht gefällt, glaubst du nicht ans Evangelium, sondern an dich selbst. So oft, oder so schnell sind wir drin, dass wir Dinge abknicken und sagen, ja, yeah. Ein weiterer Satz, Markus Voss: Wenn der Gott, mit dem du redest, nie andere Meinung haben darf als du, führst du wahrscheinlich Selbstgespräche. Seit Timotheus 4, 3 bis 4. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Es ist prophezeit. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihre eigenen Vorstellungen sprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Ich finde das krass. Es wurde geschrieben zu einer Zeit, wo es YouTube noch nicht gab. Wo es noch keine Zeitschrift gab. Wo es noch nicht so verbreitet war. Wo, dass wir lesen können, noch nicht selbstverständlich war. Aber die Bibel warnt uns davon, dass wir die Wahrheit ablehnen. Ich glaube, wir sollten erwachen und uns bewusst sein, es ist kein Kinderspiel. Es steht alles auf dem Leben. Alles. Darum hat Jesus sein Leben hingegeben, damit wir uns wieder auf ein gutes Fundament stellen können. Arroganztest Nummer 3. Wenn der Pastor oder Prediger anderer Meinung ist, liegt er automatisch falsch. Wie oft schauen wir eine Predigung und da kommt eine Aussage, wo bei uns was auslöst und wir sagen, das kannst du spülen. Nicht brauchen. Wenn du von jemand eine Meinung wissen willst oder wie er denkt oder was er über Dinge meint, dann braucht es mehr als eine halbe Stunde. Dann braucht es auch mehr als eine Minute. Ein Short oder ein Reel reicht da nicht mehr, zum Wissen, ja, das ist gut, nicht gut. Dann braucht es mehr. Aber so, wir haben eine Kultur entwickelt, die sagt, da hat jemand etwas Falsches gesagt, spülen wir gerade weg. Und am Schluss sind wir in einer Bubble drin, dass nur noch uns zugespielt wird, was wir sowieso hören wollen. Und wir canceln einfach alles. Vierter Arroganztest. Glaube ich, dass eher Gott seine Meinung ändern müsste, als ich meine? Wie schnell pinseln wir mit, ja, das schaut nicht mehr so zeitgemäß. Ja, das muss man so und so verstehen. Ja, wir müssen Dinge in den Kontext stellen. Ja, wir müssen Dinge richtig auslegen können. Aber es gibt eine ganz leichte Frage, um dich in dem zu entlarven. Sag mir die letzten drei Dinge, wo Gott deine Meinung ändern durfte. Weißt du noch die letzten drei Dinge, wo Gott eine andere Meinung hatte und du hast dich abgewandt und gesagt, es tut mir leid. Vielleicht ganz praktisch, in deinem Konflikt, in deiner Ehe. So schnell gehen wir aufeinander los. Durfte Gott im Gebet dich überführen und sagen, du denkst falsch? Durfte Gott dich darauf hinweisen, dass es einen anderen Weg gibt? Fünfte, stelle ich mich über das Wort Gottes und setze meine Prioritäten selbst. Wer kennt noch Nimm 2? Also nicht die Bonbons, sondern die Band. Niemand. Niemand christlich sozialisiert wie ich. Da gab es jeweils einen Song, der hieß Bibabo. Der Bibelbastelbogen. Dieses Lied ging davon, dass es eine Bibel gibt, die hat perforierte Seiten und da kannst du einfach alles rausreißen, was dir nicht passt. Und am Schluss hast du den Bibabo, den Bibelbastelbogen. Wie oft sind wir dort, dass wir das Wort Gottes Dinge rausstreichen? 5. Mose 13, 1 bis 5. Das ganze Wort, Altes und Neues Testament, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Dem Herrn, euren Gott, sollt ihr nachfolgen und ihm fürchten und seine Gebote halten und seine Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Die Bibel sagt, wir sollen nichts wegstreichen. Und ja, es ist herausfordernd und es wird noch herausfordernd. Aber weißt du, was ich liebe? Ist, dass wir Menschen haben in unserer Bewegung, Massive Movement, die da drin geschult sind. Und die ihr Wissen weitergeben, die sich damit beschäftigen, wie können wir Fragen heute zeitgemäß beantworten? Wie können wir Dinge zeitgemäß beantworten? Wir sind eine Kirche, wir sagen, wir leben am Puls der Zeit, wir wollen relevant sein für die Gesellschaft, aber wir wollen nicht das Wort Gottes schmälern. Es gibt Bewegungen, die streichen Hölle. Uff. Ich habe mal darüber gesprochen, dass es ein Spannungsfeld gibt. Der Glaube ist ein Spannungsfeld. Ja, es ist ein liebender Gott. Aber es gibt auch einen Ort, wo er nicht ist. Und nach meinem Verständnis ist das die Hölle. Das hat nichts damit zu tun, dass er uns dorthin wirft. Es ist ein Spannungsfeld. Jesus war Mensch, aber er war auch Gott. Es ist ein Spannungsfeld. Und was ich sehe, ist, dass oft diese Spannungsfelder einfach abgeschnitten werden, weil wir es nicht mehr aushalten. Statt ins Wort Gottes reinzugehen, uns Hilfe zur Seite nehmen und sagen, offenbar uns, dass wir uns demütigen und sagen, wir bringen es nicht hinein. Ja, du bist beschränkt. Du bist ein Mensch. Du bist limitiert. Und es ist auch gut so. Gott hat uns so geschaffen. Und es geht nicht darum, alles zu verstehen, sondern ihn zu erkennen und sagen, dir laufe ich nach. Nach deinem Willen will ich leben. Und was ganz gefährlich wird, ist, wenn Hauptsätze, es gibt Hauptsätze in der Bibel, zu Nebensätzen werden. Wenn Hauptsätze zu Nebensätzen werden. Wenn Jesus plötzlich nicht mehr Mensch ist, nur noch Gott. Oder wenn nicht mehr wichtig ist, was Jesus für uns getan hat. Dann wurde eine Hauptsache zu einer Nebensache. Und wenn Nebensachen zu Hauptsachen werden, dann wird es oft sektiererisch. Da geht die Kraft vom Evangelium verloren. Wir hatten schon Diskussionen in unserer Kirche, warum dürfen Frauen predigen? Das ist eine gute Frage. Aber wenn das dein einziges Anliegen ist, warum du uns einschaltest oder ausschaltest, dann hast du einen Nebensatz zu einem Hauptsatz gemacht. Dann schießen wir vorbei im Kraft des Evangeliums. Danach zunächst, wir haben uns mal mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir haben uns überlegt, was sagt die Bibel dazu? Was ist unsere Meinung dazu? Wie sehen wir das? Oder wenn du plötzlich sagst, alle müssen Kopftücher tragen, das ist die Essenz, dann wird eine Nebensache zu einer Hauptsache. Und ich sage nicht, das ist unwichtig. Aber in der Hauptsache sollten wir fest gegründet sein. Und wenn dich Nebensätze ablenken, dann weißt du, dass früher oder später die Kraft des Evangeliums verloren geht. Ich hüte mich davor, dass die Kraft des Evangeliums verloren geht. Weil er ist mitten unter uns. Depression muss weichen. Krankheit muss weichen. Minderwert muss weichen. Selbsterlösung muss weichen. In deinem Namen. Wenn du heute Morgen hier bist, du eine Herausforderung hast, dann melde dich und lass für dich beten. Egal was es ist, nichts ist zu klein, dass sich Jesus nicht darum kümmern würde. Und nichts ist zu groß, dass er nicht klarkommt damit. Ich habe dir eine letzte Grafik mitgebracht. Schau, oft merken wir es gar nicht, ob wir so auf dem Schlachtfeld stehen. Ich glaube, von dem, wo wir uns fürchten müssen, ist unser Stolz. Dass wir sagen, ich weiß, wie es geht. Ich habe es verstanden.
Ja, das habe ich schon von Jahren gelehrt. Weil Gott sagt, ich widerstehe den Stolzen, den Demütigen schenke ich Gnade. Du brauchst nichts anderes als Gnade in deinem Leben. Nichts anderes als Gnade. Jesus ist der Inbegriff von Gnade. Gnade ist die befähigende Kraft, in dieser Welt zu leben, gegründet im Reich von Gott und einen Unterschied zu machen. Aber wenn wir am Schluss nur noch mit einem Gummischwert rumlaufen, dann werden wir nie die Power erleben, wo Gott davon spricht in seinem Wort. Da werden wir nicht Leute sein, die Gefängnismauern sprengen. Dann werden wir nicht Leute sein, die andere Menschen heilen. Dann werden wir nicht Menschen sein, die andere Menschen retten. Wir werden nicht Menschen sein, die gute Botschaft verkünden. Weil in seinem Namen liegt Kraft. Und ich möchte jetzt einfach beten. Steht doch auf. Ich möchte beten dafür, dass dort, wo unser Schwert abgeknickt ist, wo wir es zugelassen haben, dass Dinge abgeknickt wurden, dass ein Prozess in Gang ist, wo wir einfach nicht mehr der vollen Bibel das Ja zusprechen, dass wir dort überführt werden dürfen. Es ist nicht an mir, Dinge aufzuzeigen oder mit Leuten, mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen. Die Bibel spricht davon, wir sollen nicht den Splitter im Auge des anderen sehen, weil wir selber einen Balken im Auge haben. Aber der Heilige Geist klopft an. Sagt ihr vielleicht, hey, da. Wir hatten den Eindruck, dass heute Morgen eine Person da ist. Und du hast wie ein geteiltes Herz. Wir hatten den Eindruck, du hast nur das halbe Herz Jesus gegeben. Das andere hast du für dich behalten. Die Bibel spricht davon, wer sein Leben behalten will oder retten will, wird es verlieren. Heute Morgen ist dein Entscheid, wo du sagen kannst, ich will mein Leben gewinnen und ich gebe es dir hin, Jesus. Vielleicht bist du heute Morgen hier oder du schaust online zu. Du hast noch nie dein Leben Jesus übergeben. Dann ist heute Morgen der Morgen, wo du sagen kannst, Jesus, komm als Retter und Erlöser in mein Leben. Ich will dich annehmen als König. Ich will meine Schuld frei werden. Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Der Heilige Geist ist ein Ort, den du füllst mit deiner Atmosphäre, deiner Herrlichkeit und deiner Gegenwart. Und ich danke dir, dass du uns jetzt aufzeigst und auch in den kommenden Wochen, wenn wir die Bibel lesen, dass du uns aufzeigst, wo wir unser Schwert stumpf geworden ist, wo unser Schild geschmälert wurde. Danke, überführst du uns, Heiliger Geist. Dürfen wir wissen, du bist ein guter Vater.